Liebe Manuela Bucher, schön, dass du da bist, an so einem sonnigen Tag die Zeit findest.
Danke, Benita.
Auf deiner Homepage steht zu der, als Titel über deinem Angebot für den Alltag und die Berge. Gehe ich recht in der Annahme, dass du ein extremer Bergfan bist?
Ja, das ist richtig so. Also ich bin.
Wie kommt das? Weil du mit den Dingern aufgewachsen bist, oder?
Ja, ich bin aus der Zentralschweiz, genau. Hier mitten, wenn ich da aus dem Fenster schaue, rundherum Berge, wunderschön. Ich bin einfach schon als Kind, wir waren viel in den Bergen unterwegs. Ich war Skilehrerin, ich bin einfach unglaublich gerne, also vor allem im Wintersport unterwegs. Früher hatte ich auch geklettert, da habe ich ein bisschen wieder zurückgestellt und ja, einfach gerne in der Natur, in den Bergen unterwegs. Das bin ich wirklich sehr gerne.
Für mich ist
nicht mehr so extrem früher.
Für mich ist ein verschneiter Tag in den Bergen ein Albtraum.
Oh, warum? Mhm.
Keine Ahnung. Ich dachte, du könntest mir das Trauma lösen.
Mhm, vielleicht.
Wenn Urlaub in den Bergen, auch wenn ich wandern gehe auf den Berg, ich muss ja immer aufpassen bei jedem Schritt, wo ich hintrete. Sonst bin ich dauernd wieder irgendwo runter und abgetaucht. Wahrscheinlich bin ich ein Hans-Guck in die Luft.
Also du hast ja eine gute Körperwahrnehmung, Benita. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du trittsicher unterwegs bist und dich auf deinen zwei Beinen gut fühlst. Und von daher, glaube ich, kann ich mir fast nicht vorstellen, außer es wäre Höhenangst. Das ist natürlich ein anderes Thema. Aber jetzt so von der...
Schmeiß mich ins Wasser, ich bin sicher und glücklich.
Okay,
stell
da habe ich meine
Berg.
Mühe.
Gut, okay.
Da haben wir auch ein Trauma. Da
also
bin ich dann die...
Wären wir verheiratet, hätten wir den Konflikt, geht es in die Berge oder geht es ans
ja.
Meer?
Das wäre getrennte Ferien dann.
Soll ja auch gut sein für Beziehungen.
Genau.
Okay, dann stimmt das irgendwie die sprichwörtliche... Vorurteil, entweder Wasser oder Berge. Mich interessiert gut Altern, wie du weißt, und ich lese, du kennst das, ich hatte letzten Freitag jemand in einer Privatstunde, eine Frau, Anfang 50, und sie konnte keine Übung machen, ohne nach unten zu schauen, wo die Füße sind. Und dann fand ich da zufällig in einem Buch, das ich lese, dass dieses Orientieren im Raum mit Alter und Fitness des Gehirns zu tun hat. Mhm. Ich werde also künftig noch mehr betonen, Füße im V ausrichten, ohne hinzuschauen. Kennst du das Phänomen?
Das kenne ich sehr gut aus meinem Unterricht. Und ich sage das wirklich jedes Mal, jede Woche wieder aufs Neue, Füße, Hüftgelenk schmal, und ich muss sehr oft immer wieder das nochmals wiederholen, nochmals sagen, vielleicht sogar hingehen. Es ist einfach, also einerseits wahrscheinlich ungewohnt für einige, dass sie sich gewohnt sind, breiter zu stehen. Aber ich glaube auch, dass viele Mühe haben, sich wirklich zu spüren und das wahrzunehmen, wo die Füße eigentlich überhaupt sind.
Ich finde das rasend spannend. Denk, dass ich darüber sogar mal einen Blog. Ich habe vieles, das ich mache, intuitiv gemacht. Und dann finde ich oft die Begründung dafür im Nachhinein, wenn ich sicher bin, dass es so sein soll, dass es für... mir ist dann sofort aufgegangen, dass es absolut logisch ist. Wenn Menschen altern und die Haltung verlieren, fällt meistens der Kopf nach vorne. Und dann wird der obere Rücken rund und wenn man dann das unterstützt mit dauernd schauen, wo die eigenen Füße sind, dann ist das offenbar der Gesundheit des Gehirns abträglich.
Ja,
jetzt sind wir, ja.
Entschuldigung, und das Orientieren, was du gesagt hast, ist sowieso auch etwas enorm Wichtiges für uns Menschen, dass wir uns im Raum orientieren können und gleichzeitig bei uns präsent sein. Und das ist wirklich ein wichtiges Thema, glaube ich auch, dass man sich spürt, ohne zu schauen, sondern wirklich einfach die Wahrnehmung da ist.
Und für mich, du hast mir vorher eine gute Selbstwahrnehmung unterstellt. Ich habe die sehr spät entwickelt und über die Diagonalen.
Mhm. Oh ja, ja.
Die Diagonalen, die mitten mich ein, die geben mir eine Symmetrie, die geben mir einen Halt im Raum.
Mhm. Das ist spannend, die Diagonalen. Ich hatte kürzlich einen Retreat und da waren ganz viele Menschen dabei, die haben noch nie etwas von Kantienika gehört. Und das war für einige so das Aha-Erlebnis, diese Diagonalen, sich einfach präsenter zu fühlen und sicherer dann auch in Balancehaltungen und das ist schon ein, und mir war das nicht bewusst, für mich ist das über die Methode irgendwie so logisch und klar und das macht man so, und aber dass für viele das neu ist und ein Aha-Erlebnis sein kann, das war mir so nicht bewusst.
Wenn Kinder sich auf alle Viere begeben und krabbeln und den Kreuzgang, dieses Meisterwerk des kontralateralen Gehens entdecken, sind sie total drin und später geht's verloren. Also eigentlich kann es für die Menschen nicht neu sein, sie haben es nur vergessen.
Sie haben es vergessen, ja.
Und in dieser Konsequenz sind wir soviel ich weiß, die Einzigen, die das so konsequent machen. Jetzt mache ich einen Dreh zu Yoga. Obwohl, seit ich die Diagonalen beherrsche, kann ich Yoga-Asanas einnehmen. Früher war das unmöglich. Irgendein Krieger und ich fiel um.
Mhm. Weil also, du die Vernetzung nicht hat oder die Präsenz im Körper fehlte vielleicht. Oder?
Ja. Durch die Skoliose.
Ja, genau.
Und du machst Gantienika intensiv mit Yoga kombiniert, richtig?
Also meine Yoga-Stunden-Klassen sind sehr stark geprägt von Gantienika. Also das ist auch immer wichtig, dass wenn neue Teilnehmende kommen, dass sie sich ein bisschen Zeit nehmen, sofern das geht, vorher, damit ich etwas erklären kann. Und weil doch schon sehr viel anders angeleitet wird und für viele das am Anfang auch eine mentale Überforderung ist, weil sie einfach mit all diesen Wörtern, was muss ich jetzt, rechts und links und hinten und vorne? Und dann können sie gar nicht entspannen, aber mit der Zeit dann natürlich schon, aber es braucht so 2-3 Mal oder mehr, je nachdem. Und dann einfach, um wirklich das Wording dann auch durchfließen zu lassen durch den Körper und nicht alles mit dem Kopf auch gleich verstehen wollen. Das ist
der Kopf ist meistens überfordert.
Ja, genau.
Ist das bei Menschen, die schon Yoga machen und zu dir kommen, um Qualität in ihr Yoga zu bringen, so, oder Menschen ganz neu? Wie arbeitet beides?
Ich hatte kürzlich einen Workshop geleitet für Yoga-Lehrer in unserer Gemeinschaft, wo ich unterrichte. Und es ist auch da vieles neu und aha und so und von unten nach oben atmen und nicht diesen da machen und den Brustkorb vorne rein einsinken lassen bei der Ausatmung. Ich übertreibe jetzt ein bisschen und ich übertreibe das dann auch gerne in Demonstrationen. Und das ist so, dass über den Kronenpunkt ausatmen oder Schlüsselbeine weit setzen, alles so Feinigkeiten, die ich schon, also als ich die Yoga-Ausbildung gemacht habe, auch relativ schnell irgendwie dachte, etwas fehlt. Was ist das? Was ist das? Bis ich gemerkt habe, wahrscheinlich ist es, weil ich bei Andrea Dresch Yoga gelernt habe, wahrscheinlich ist das Gantienika, das fehlt. Und so habe ich dann auch die Ausbildung gemacht zur Trainerin oder bin immer noch dran.
Die nächste Ausbildung machst du bei mir und ich freue mich.
Ich mich auch.
Was ich bei dir in deinem Angebot faszinierend finde, ist, dass du die Kraft und Nervensystemarbeit ist ein Begriff, den du brauchst. Aha. Bewusstseinsarbeit und Soma Reset, alles in ein Paket bringst, finde ich super interessant. Teilst du in dieser Schatztruhe die einzelnen Elemente oder gibst du alles in einen großen Topf?
Das ist gerade mein großes Thema im Moment, mein Angebot so zu machen, dass das auch nicht überladen ist, dass es gut verdaubar ist. Und das ist, ehrlich gesagt, im Moment noch eine Herausforderung, wo ich da merke, die Methode, also die Kantienika-Methode, die Ausbildung mit dem Neuroembodiment, wo ich kürzlich abgeschlossen habe, wo so viel einfach mir Klarheit gibt über den Körper, über mich selber, die innere Ruhe, die ich entwickelt habe, dadurch. Aber wie bringe ich das zu einem großen Ganzen? Das ist jetzt vielleicht etwas, das wir aus dem Podcast rausschneiden müssen, weil das ist wirklich meine Schwierigkeit, dass ich
wir
das
haben
gut
keine
kaufen kann.
Du erinnerst dich an Coaching, wir haben nur Herausforderungen.
Ja, Herausforderung, genau. Weil ich finde wirklich es ist wirklich eine Schatztruhe. Und die Kantienika-Methode ist ein Baustein, wo ich einfach so fein anleiten kann und die Menschen in die Präsenz führen kann, wie ich es sonst nirgends gelernt habe. Und du hast vorhin angesprochen, diese Diagonalen oder den inneren Halt. Und was ich einfach feststelle, ist, dass viele Menschen die großen Muskeln zu fest brauchen und einfach zu steif werden dadurch. Das kennen wir alle mit den Faszien, die verkleben und. Und wirklich so von innen heraus sich wieder zu dehnen, einerseits physisch, aber wirklich auch die Sicherheit zu bekommen. Weil in der Nervensystemarbeit geht es um Sicherheit. Ich arbeite auch mit der Polyvagaltheorie ganz fest. Und das ist so einfach für mich die Lösung, für wenn es darum geht, mit Stress oder umzugehen oder resilienter zu werden. Wirklich Sicherheit in sich zu finden. Aber wie finde ich die? Und das brauche ich einerseits körperliche Übungen, um physisch präsenter zu werden, überhaupt im Körper gewahr zu sein. Was passiert gerade? Wie atme ich? Und so weiter.
Ich finde, dass jetzt meine Körperarbeit da einen Paradigmawechsel macht. Körperliche Sicherheit, und ich finde das bei vielen Menschen, die sich die Polyvagaltheorie auf die Fahne hängen und dann einfach klassische alte Übungen. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe eine neue Gesangslehrerin, toll. Sagte in der ersten Stunde, ich soll breitbeinig stehen, Knie nach vorne schieben und mich erden und Wurzeln schlagen. Und ich frage, wieso soll ich das tun? Und sie sagt, für die Sicherheit. Und ich sage, nee, meine Sicherheit kommt aus der Aufspannung. Aha. Sie fragt nach, was gibt mir Halt? Und ich sage, die Schwerkraft hält mich. Und sie schaut mich groß an und sagt, aber die Schwerkraft drückt. Nein, sage ich, unsere Schwerkraft ist ein Wingsuit. Das ist eine zweite Haut. Das ist eine Matrix. Die hält meinen Kopf da oben hoch. Ich muss gar nichts tun. Ich muss nur so. Und dann habe ich vorgeschlagen, auf Wolken zu stehen. Und als ich dann wiederkam, sagt sie, sie hat es ausprobiert, es stimmt. Sie steht jetzt auch auf Wolken. Und ich glaube, dass wir wirklich noch in diesem Konflikt drin arbeiten, in diesem Übergang von Wurzelgemüse zu wirklich aufgespannt.
Für mich ist es nicht mehr dieses Wurzelgemüse. Für mich, also einerseits, Sicherheit bedeutet ja sowieso für jeden etwas anderes. Ich kann dir nur Inputs geben, wie sie du für dich vielleicht finden kannst. Aber am Schluss vom Tag spüren musst du es ja selber. Und für mich ist wirklich die über die Füße den Halt in den Beckenraum zu bekommen und in die Wirbelsäule und in die Aufspannung, das ist für mich Halt. Weil der Halt habe ich nur in mir selber. Der Halt habe ich nie in den Wurzeln irgendwo und nie irgendwo sonst, sondern immer, egal wo im
also,
Leben.
Also in wirklich mir, unsere Gangenika-Kettenreaktion.
Genau.
Konsequent vom Boden weg. Mhm. Das ist schon für viele noch neu. Ich finde auch, wenn ich mal wieder irgendwo in einer Yogastunde so klassisch, weißt du, so in einem Spa oder Retreat, da muss ich erden und erden und erden und erden. Und am Schluss sind alle schlaff und vielleicht entspannt. Mhm. Was ist Soma Reset?
Soma Reset ist also Soma für Körper. Einfach das somatische System und Reset für einfach wirklich wieder sich zu neu zu orientieren, neu zu resetten, bei sich anzukommen. Das habe ich so für mich so entwickelt oder so diesen Namen definiert, einfach für mein Online-Programm, das am Entstehen ist. Da ist schon einiges online. Aber das ist wirklich noch sehr stark jetzt am Wachsen und am Ausprobieren, was funktioniert, was gibt es noch nicht, weil es gibt ja schon viel und genau.
Okay. Was sagst du, wenn ich irgendwo bin an einer Veranstaltung, und jemand sagt, Benita, was machst jetzt du? Du bist nicht mehr Journalist, gell? Etwas mit Beckenboden. Und dann versuche ich, so einfach wie möglich zu erklären, dann sagt garantiert jemand, ja, das ist doch wie Yoga. Ach, das mache ich im Pilates auch. Und dann bin ich mittlerweile einfach still. Was sagst du?
Ja, je nachdem, wo ich gerade bin und wer fragt, natürlich, oder wo ich merke, ja, da ist noch vielleicht gar nicht. Also, wenn ich mit Beckenboden komme, ja, und viele kommen auch mit, ja, das ist wie Pilates, das nervt mich auch, wenn das jemand sagt. Ich sage, nein. Ich sage mittlerweile, dass ich mit einer Methode arbeite, die dich einfach in die Klarheit bringt, in die Kraft bringt, in die wo mit der tiefen Muskulatur so arbeitet, dass große Muskeln wirklich einfach besser loslassen können, Spannungen besser lösen können, weil die Knochen, ich habe hier dieses Modell hier hinten, einfach die Knochen...
Für die Zuhörerinnen ein Tensegrity-Modell.
Die sehen uns ja nicht, genau.
Die sehen uns nicht, nein.
Ja. Nein, das Tensegrity-Modell. Ich war kürzlich an einem Workshop für Firmen, also einem Firmenworkshop, den ich geleitet habe mit 20 Menschen oder 30 im Raum. Keiner kannte die Methode. Und da habe ich wirklich mit dem Modell das so schön erklären können, ganz symbolisch, worum geht es eigentlich? Und einfach die Gelenke freimachen, die Spalten freimachen, die Knochen einfach so in die... Ja, in ihre natürliche Ordnung zu bringen, sage ich immer so. Und das klingt so einfach. Und wenn man dann aber da ist, es braucht auch wirklich sehr viel Geduld. Ich merke auch, dass nicht alle Menschen bereit sind für die Methode so am Anfang, weil es ein weniger Tun ist als ein Zulassen. Und wir sind uns einfach gewohnt zu tun. Wir müssen doch etwas tun. Und klar ist es auch Tun. Wir gehen ja in die Kraft, aber es ist... Gerade so, wie ich es auch zum Teil mache, dann mit Neulingen oder in Workshops, die neu sind, einfach mal auch zulassen, einfach warten, bis die Knochen überhaupt einmal in die Weite zu bringen und einfach mal über die Atmung diese Weite zu kreieren, das ist schon, braucht schon auch ein bisschen Geduld, merke ich immer wieder.
Ja, das ist so. Es gibt auch das Gegenmodell, einfach Zuhörerinnen und Zuhörern, die zum ersten Mal von Gangenika jetzt hören. Es gibt auch die Haarerlebnisse. Wir haben auch immer wieder Leute, die nach der ersten Lektion völlig verwandelt sind. Mhm. sich grösser fühlen, ja, leichter, entspannter, neu, wie du gesagt hast, die verpackende Muskulatur losgelassen.
Das erlebe ich wirklich auch. Oder ich habe dann erklärt, wegen dem Sitzen, dass wir uns ein bisschen höher sitzen sollten, weil für viele die Standardstühle einfach zu tief sind. Und dann nehme ich dann manchmal so Yoga-Blöcke mit, einfach zum Zeigen, zum Demonstrieren. Und da kommt eigentlich immer das, aha, so fühlt sich Sitzen leichter an. Das kann ich tun im Alltag. Ich bin da nicht ausgeliefert. Also ja, auf deine Frage zurück, was ich sage, ich hole da wirklich auch ein bisschen an aus, weil es ist einfach ja auch so spannend, dann komme ich immer ins Reden. Was machst du eigentlich? Dann komm, was die Methode macht und kann, und einfach um den Druck rauszunehmen aus dem Körper schlussendlich und dann somit auch aus dem Verstand und Geist und Mentalen. Mhm.
Und damit so viel Begeisterung hoffe ich, dass die Leute auch jetzt unter diesem Podcast auf deine Homepage klicken.
Sehr gerne.
Und dein Programm anschauen, weil da muss ich sagen, Kompliment, aus dem Yoga und Stufe 1 machst du sehr viel. Weil es gibt ja immer auch Menschen, die die Ausbildung machen und sich dann kaum getrauen. Und dafür habe ich ja diese Praxiszeit entwickelt, dass sie praktisch gezwungen werden.
Es war auch nicht von Anfang an so, ganz ehrlich. Also als ich die Ausbildung gemacht hatte bei dir, die Stufe 1, war glaube ich 2020 oder so, bevor ich schwanger wurde, war das. Und dann wurde ich Mama, und dann hatte ich auch ein bisschen, kam gerade auch noch Corona, wir konnten gar nicht mehr live unterrichten, und ich war überhaupt nicht ready für Online-Unterricht und frisch Mama, und dann war alles ein bisschen irgendwie drunter und drüber. Ja, und ich brauchte schon jetzt auch ein bisschen Zeit, um den Mut zu haben, wirklich auch zu unterrichten und auch mich zu zeigen und hinzustellen und auch Online-Sachen zu machen. Und wenn man mal anfängt, dann merkt man, ja, es läuft, das ist gut, aber es braucht so diesen Moment. Und ich freue mich jetzt auch einfach sehr, um erst jetzt nach fast 5, 6 Jahren erst das Level 2 zu machen. Weil es gibt so viel zu entdecken in der ersten Stufe, und ich freue mich jetzt da wirklich einfach auch noch mehr in das Thema einzusteigen.
Das ist natürlich meine Heimat, und du kommst zu mir, und ich freue mich, wenn wir da Kreuzstiche machen und Wirbel- und Bandscheiben einzeln drehen. Schön. Und jetzt sollen die Leute zu dir kommen für den Alltag und die Berge, oder zu mir für den Alltag und die Meere.
Genau.
Hauptsache, man tut was.
Ja, unbedingt.
Ich danke dir für dieses schöne Gespräch.
Danke, Benita, dass ich hier sein durfte. Und bis ganz bald.